B-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben heute einen Gast eingeladen, der gerade eben so ganz pünktlich noch hier dazu gestolpert ist. Eigentlich haben wir gedacht, er kommt später, weil er noch in einer Beratung feststeckt. Und wir haben ihn eigentlich auch nur eingeladen, weil er eben berät, ne? Markus Kühn nämlich ist bei uns. Er ist Schuldnerberater. Hallo, Herr Kühn.
Ja, guten Tag.
Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind.
Ja, es freut mich auch, über meine Arbeit berichten zu können. Und ich bin ganz gespannt und erwartet.
Sehr gut. Dort. Sie helfen denen, ne, denen keine Bank mehr einen Kredit geben würde. Das kann man so sagen. Die also quasi vor lauter Schulden eigentlich ihr Leben, ihr laufendes Leben gar nicht mehr so richtig bezahlen können. Später werden Sie uns aus Ihrem Arbeitsalltag erzählen, hier bei D-Radio Wissen, wen Sie so beraten, wem Sie da helfen können. Gerne kann man Fragen stellen, ne, über Facebook, über unseren Facebook-Account, falls man Fragen an Markus Kühn hat, unseren Schuldnerberater. Denn unser Thema des Tages hier bei D-Radio Wissen ist ja heute die Kreditwürdigkeit, also wie Schufa und Co. eigentlich berechnen, wer einen Kredit abbezahlen kann und zu welchen Konditionen. Markus Kühn, dazu also später hier bei uns bei D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz. Außerdem mit dabei Rachel Gessert aus der Online-Redaktion.
Guten Abend.
Und Christiane Abelein aus den Nachrichten.
Hallo.
Wie kreditwürdig seid ihr beiden so?
Also ich habe meinen Account noch nicht geprüft. Mein Bruder hat das heute Morgen getan und hatte einen sehr guten.
Diese Selbstauskunft,
die man
unter anderem bei der Schufa holen kann. Also er würde Kredite bekommen?
Er würde Kredite bekommen, genau wie es bei mir aussieht, weiß ich persönlich nicht. Ich habe aber noch nie einen beantragt,
Kredit. Ich schon. Ja. Mal so ein Mini-Ding, so für 2000 Euro, noch zu Studentenzeiten, Umzug finanzieren und so ein Kram. Und du, Christiane?
Ich habe gerade angefragt bei der Schufa, weil ich eine neue Wohnung gesucht habe und da muss man das ja immer vorlegen, aber ich habe die Ergebnisse noch nicht. Also insofern weiß ich nicht,
wie kreditwürdig du bist.
Aber die Wohnungen haben wir bisher immer noch bekommen.
Also aber sonst hättest du das jetzt auch nicht gemacht. Hätte dich nicht interessiert, oder?
Na, ich brauche jetzt gerade keinen Kredit und deswegen hätte ich es jetzt auch nicht gemacht, nee.
Okay, also ich bin Marlies Schaum. Ganz herzlich willkommen zu dieser Redaktionskonferenz. Bisschen Musik, ne, zum Einstieg. Gossip. Die Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Wir tauchen gleich, ja, mehr oder weniger ab, muss man sagen, in die Schuldenspirale, leider. Denn wir haben heute, Gott sei Dank, um da wieder rauszukommen, einen Schuldnerberater bei uns zu Besuch hier bei D-Radio Wissen. Aber bevor wir uns ausführlich über die Schulden unterhalten, reden wir über das, was heute eigentlich, ja, keine Nachricht wert war. Uns zumindest keine wert war. Christiane Abelein hat für uns die No News dieses Tages. Womit magst du anfangen, Christiane?
Ich fange mal mit den Weltnachrichten an, wo Schulden natürlich momentan immer eine Rolle spielen. Aber keine Rolle gespielt hat heute eine Äußerung von dem grünen Politiker Nuripur, der eigentlich sich zu einem spannenden Thema geäußert hat, das wir natürlich schon hatten, nämlich Syrien. Mhm. Er hat aber jetzt als ganz normaler grüner Bundestagsabgeordneter gewarnt davor, dass man militärisch eingreift in Syrien. Das hat der Deutschlandfunk gemacht, unser Schwesterprogramm, und zwar deshalb oder auch deshalb, weil er das im Deutschlandfunk gesagt hat. Also es ist nicht der einzige Grund. Der Deutschlandfunk in seinen Nachrichten hat so eine Art Chronistenpflicht. Die haben wir nicht und deswegen dürfen wir uns entscheiden. Wir nehmen wirklich nur die ganz, ganz, ganz wichtigen Äußerungen, zum Beispiel von Kofi Annan oder selbst bei Westerwelle würden wir schon überlegen, ob es denn wirklich was Neues ist. Herr Nuripur haben wir uns geschenkt. Aber wir hatten Syrien natürlich als Thema.
Als Thema und die Aussage durchaus ja auch schon in der Diskussion bei uns, ne?
Absolut, ja. Genau. Also deswegen auch, es war jetzt nicht das erste Mal, dass irgendjemand das gesagt hatte. Deswegen
okay.
Dürfen wir
Top No News Number Two?
Ich gehe mal in die Wissensnachrichten, weil die heute ein bisschen spannender waren, weil tatsächlich in den Weltnachrichten heute eher Themen Not war und wir Themen machen mussten, die man wahrscheinlich sonst nicht machen würde. Aber in den Wissensnachrichten gab es sehr schöne, interessante Ansätze. Zum Beispiel hatten wir eine Studie und ein der Studentenwerke von Frankfurt an der Oder und Potsdam, die sagen, sie müssen mehr beraten und zwar nicht im Sinne von Schulden, sondern wegen Depressionen, Prüfungsangst, Beziehungsstress und anderen Problemen, also psychische Beratung. Da sind die Fälle in den letzten beiden Jahren doch deutlich angestiegen. Das Blöde für uns ist sozusagen, dass es wirklich nur die Statistik dieser beiden Studentenwerke war, Frankfurt-Oder und Potsdam. Da war uns die Menge dann zu klein und wir konnten es auch nicht irgendwie hochrechnen oder sowas. Das geht halt nicht. Deswegen ein schönes Thema für die Redaktionskonferenz, dass man das Thema vielleicht mal aufgreift und
oder im Statistikgespräch mit Katharina Schüller, was wir ja jede
vielleicht
Woche hat, einmal
vielleicht
machen.
Gibt es mehr Zahlen dazu tatsächlich. Das könnte man, ich gebe es dir einfach mal mit.
Gib mal mit, Thema ist gut.
Thema
also,
ist super.
Nicht, dass ich jetzt das gut finde, dass Studenten Beratung brauchen, aber das Thema ist interessant.
Ist auf jeden Fall, ja, genau. Also es könnte ja viele Gründe haben, muss man mal gucken, woran das liegt.
Deine No-News des Tages Nummer 3.
Das wäre auch wieder eine Studie, dass es religiöse Menschen in der Arbeit leichter haben, beziehungsweise sie weniger Stress empfinden. Ist ja auch ein interessanter Ansatz, aber das Problem bei dieser Studie ist, sie wurde durchgeführt von der Fachhochschule der Diakonie. Und es wurden auch hauptsächlich Mitarbeiter befragt, die in konfessionellen Einrichtungen arbeiteten. Also waren es grundsätzlich religiöse Menschen, die sich natürlich getragen fühlen von ihrem Glauben, sonst wären sie da nicht, wo sie arbeiten. Und deswegen war uns die Neutralität einfach nicht gegeben genug.
Vielen Dank, Christian. Das würde mich jetzt interessieren, Herr Kühn, unser Schuldnerberater heute, haben vielleicht auch religiöse Menschen weniger Schulden?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Da einen direkten Zusammenhang zu finden, ist sicherlich schwierig. Gibt es auch meines Wissens keine Studie zu. Was ich aber schon glaube, ist, dass es wichtig ist, wenn jemand irgendwie getragen ist von einer Haltung oder einer Einstellung, einer Weltanschauung und deswegen vielleicht Konsum für ihn nicht so wichtig ist und nicht so bedeutsam ist wie für jemanden, der eben ja eine Weltanschauung hat und eine Einstellung hat, die ihn durchaus trägt und stützt. So, das ist schon denkbar.
Der konsumiert dann halt eventuell weniger und ist dadurch auch weniger in der Versuchung, eventuell einen Kredit aufzunehmen. Kann man das so sagen?
Man kann das verkürzt vielleicht so sagen. Ich denke einfach, dass das Konsum auch viel damit zu tun hat, dass jemand sein Selbstbild irgendwie damit bestätigen will. Und wenn er es nicht nötig hat, weil er einfach anderswoher auch diese Bestätigung bekommt, dann heißt das einfach weniger Konsum und auch weniger Kreditaufnahme.
Diese Kreditaufnahme ist ja unser Tagesthema heute bei der Radiowissen, die Kreditwürdigkeit ja eher. Da gibt es, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, wunderschöne Angebote. Ich sehe mal so eins von der Sparkasse, so ein Plakat, wo steht mal eben schnell Träume erfüllen für 99 Euro monatlich. Ne? So nennen das die Banken, mal eben schnell Träume erfüllen. Allerdings geben sie ja leider, oder auch Gott sei Dank nicht jedem einen Kredit, nur den sie eben für kreditwürdig halten. Und das beurteilen sie eben danach, wie Schufa und Co. die Kunden so einschätzen. Wir haben heute hier bei der Radiowissen unter anderem schon mit Dieter Kortschak gesprochen. Er wiederum arbeitet am Institut für Grundlagen- und Programmforschung. Und er sagt, diese Methoden überhaupt, mit denen die Schufa, mit denen die Banken zu ihren Einschätzung kommen, die sind nicht praxistauglich. Und er hat an seinem Institut unter anderem deswegen einen ganz praktischen Test gemacht.
Und da haben wir einfach festgestellt, dass eine identische Testperson, der ist zu 5 verschiedenen Banken gegangen und der hat dort mit dem Hinweis auf Scoring-Verfahren von 5 verschiedenen Banken 5 unterschiedliche Zinssätze für seine Kreditanfrage genannt bekommen, die also teilweise um 4 Prozentpunkte voneinander abwichen. Das liegt an den unterschiedlichen Risikoeinschätzungen, die die Banken aufgrund dieser Scoring-Verfahren vornehmen.
So, da haben wir dann direkt mal einen Reporter losgeschickt. Da haben wir gedacht, eben wie du das, Rachel, schon gesagt hast, dein Bruder hat sich eine Selbstauskunft eingeholt von der Schufa. Da wollte auch Stefan Römermann mal wissen, von den großen Auskunftsteilen hat er sich eine Selbstauskunft geben lassen. Und er hat festgestellt, seine Kreditwürdigkeit wird kaum positiv bewertet und das aus kaum nachvollziehbaren Gründen.
Viel Arbeit ist es nicht. Musterbriefe für eine kostenlose Selbstauskunft gibt es beispielsweise auf den Seiten der Verbraucherzentralen. Einfach noch schnell die Adresse der jeweiligen Firma einsetzen, unterschreiben, abschicken, fertig. Schon knapp 1,5 Wochen später trudelt bei mir das erste Antwortschreiben ein. Die Bürgel-Wirtschaftsinformationen teilen mir mit, sie hätten nach eingehender Prüfung festgestellt,
dass zu Ihrer Person unter der von Ihnen angegebenen Anschrift keine Daten auf der Bürgel-Datenbank gespeichert werden.
Ähnliche Schreiben bekomme ich in den nächsten Tagen auch von den Auskunfteien Delta Vista und EOS. Einen Scorewert teilt mir keine der Firmen mit, obwohl sie zumindest auf ihrer Webseite damit werben, auch Bonitätsauskünfte zu Privatpersonen zu liefern. Dabei gibt der Scorewert an, wie hoch das Risiko ist, dass ich beispielsweise meine Rechnungen nicht begleiche oder einen Kredit nicht ordentlich zurückzahlen kann. Wie das berechnet wird, ist nicht einheitlich. Jede Auskunftei hat dazu ihre eigene Formel und ihr eigenes Notensystem. Den ersten Scorewert bekomme ich von CEG Consumer Reporting. Aber er ist alles andere als erfreulich.
Die Rückzahlungswahrscheinlichkeit wurde in diesem Fall mit 80,41% errechnet.
Das klingt zwar nicht so schlimm, ist es aber. Ich werde nämlich in die zweitschlechteste von 10 Bonitätsklassen einsortiert. Noch schlechter bewertet werden nur Menschen, über die tatsächlich schon Zahlungsschwierigkeiten bekannt sind. Mit dieser Einstufung bekäme ich einen Kredit nur mit einem sogenannten Risikozuschlag, also zu erheblich höheren Zinsen. Wenn überhaupt. Die Erklärung für diese Bewertung und die Berechnungsmethode ist äußerst dürftig.
Dieser Wahrscheinlichkeitswert wird errechnet unter Einbeziehung von Daten zur Person, das heißt Alter und Geschlecht, und von Adressdaten.
Wesentlich mehr Daten hat die CEG auch nicht über mich gespeichert. Das heißt, mein Scorewert dort errechnet sich einzig und allein daraus, wie häufig meine Altersgenossen, also Männer Mitte 30, in Zahlungsschwierigkeiten kommen und aus meiner Wohngegend. Das Problem, wehren kann ich mich gegen eine solche Einstufung nicht. Widersprechen kann ich nur, wenn über mich falsche Daten gespeichert sind. Aber die Adresse ist ja richtig. Hätte ich also vor 2 Jahren lieber in eine andere Straße ziehen sollen, auch wenn die Wohnung teurer gewesen wäre? Vielleicht ja, denn auch die Auskunftei Informa Avato schätzt meine Bonität ähnlich schlecht ein.
Die Erfüllungswahrscheinlichkeit liegt in ihrem Scoresegment bei 86%. Es bewegen sich ca. 19% der Bevölkerung in einem niedrigeren Scoresegment.
Offenbar gehöre ich für Informa Avato zu den untersten 20% der Bevölkerung. Dabei ist die Datengrundlage wieder äußerst dünn. Die Firma hat lediglich meine Anschrift und mein Geburtsdatum gespeichert. Aber im Notfall reicht manchen Unternehmen sogar die Anschrift, um einen Scorewert zu ermitteln. Denn wenn kein Geburtsdatum vorliegt, wird das Alter kurzerhand geschätzt, und zwar anhand des Vornamens. Agathe und Adolf sind deshalb vermutlich kreditwürdiger als Kevin oder Chantal. Solche Praktiken findet Bankenexperte Frank-Christian Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband mehr als bedenklich.
Weil sich Eltern bei diesem Vorgehen natürlich Gedanken darüber machen müssen, wie sie ihre Kinder noch benennen dürfen und können. Wenn sie also zum Beispiel einen älteren Vornamen für ihr Kind wählen, könnte es passieren, dass es da zu einer völlig falschen Alterszuordnung kommt bei solchen Bewertungen. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, wenn man auf solchen Angaben eine Bewertung durchführt.
Ausgerechnet die unbeliebte Schufa hat als einzige Auskunftei wenigstens eine halbwegs brauchbare Datengrundlage für meinen Scorewert. Sie hat außer Name, Geburtsdatum und Voranschriften auch Informationen über meinen Handyvertrag, meine Girokonten und meine Kreditkarte gespeichert. Daraus errechnet sie allerdings gleich 8 unterschiedliche Scorewerte, speziell aufgeschlüsselt für einzelne Branchen wie Versandhandel, Banken oder Telefongesellschaften. Deshalb sind die Antwortschreiben der Schufa auch reichlich kompliziert und unübersichtlich, mein Verbraucher Schützer Pauli.
Wenn ich jetzt feststellen würde, hoppala, für zum Beispiel den Schufa-Score für das Hypothekengeschäft, wäre ich jetzt, ich sage jetzt nur mal als Beispiel, unterdurchschnittlich eingestuft, hätte ich hier noch nicht wirklich sicher den Anhaltspunkt, okay, woran liegt es denn eigentlich? Gibt es da eventuell eine Fehleinschätzung?
Eine Überraschung erlebe ich übrigens, als ich später erneut meine Selbstauskünfte anfordere. Bei den meisten Firmen sind meine Werte gleich geblieben. Doch ausgerechnet die Schufa-Score-Werte haben sich jeweils um eine Stufe verschlechtert. Warum, lässt sich aus der Auskunft nicht ablesen. Verändert hat sich in meinen Daten eigentlich nur eins. Ich habe jetzt einen geringeren Dispo-Kredit auf meinem Girokonto. Vermutlich sieht das für den Scoring-Algorithmus so aus, als ob mir meine Bank keinen höheren Dispo mehr geben will. Der Computer kann ja nicht wissen, dass ich selbst um die Senkung gebeten habe, weil jetzt in der Regel genug Geld auf dem Konto ist. Genaueres werde ich nicht erfahren, denn die exakten Berechnungsverfahren sind bei allen Unternehmen Geschäftsgeheimnis. Entsprechend vage und unverständlich bleiben auch die Selbstauskünfte. Verbraucherschützer Pauli betont:
Wir haben den Eindruck gewinnen müssen, dass die meisten Verbraucher mit diesen Angaben noch nichts anfangen können. Selbst für den informierten Verbraucher ist es schwierig nachzuvollziehen, was die Bewertungsmaßstäbe, die dort gezeigt werden, was die nun im Konkreten bedeuten.
Jetzt verstehe ich immerhin, dass ich offenbar kaum kreditwürdig bin. Zumindest nach Ansicht der Firmen, die außer meinem Namen und meiner Anschrift keine weiteren Informationen über mich haben. Das erklärt auch, warum mir manche Versandhäuser Ware nur per Vorkasse oder Nachname liefern wollen. Für sie bin ich dank der schlechten Scorewerte kein potenzieller Kunde mehr, sondern nur noch ein statistisches Kreditrisiko.
Stefan Römermann hat herausgefunden, wie kreditwürdig er in den Augen mancher Auskunftteilen so ist, zumindest in den Augen dieser großen Auskunftteilen. Diese Kreditwürdigkeit ist ja unser Tagesthema heute hier bei D-Radio Wissen. Und Markus Kühn nickte schon immer so zwischendurch mit dem Kopf. Er ist Schuldnerberater beim Sozialdienst katholischer Männer in Köln. Ist das Teil Ihrer Arbeit, Herr Kühn? Bekommen Sie das oft zu hören oder müssen Ihre Klienten sich darum kümmern, wie kreditwürdig Sie eigentlich noch sind?
Es ist tatsächlich so, dass viele Klienten der Schuldnerberatung natürlich überhaupt nicht mehr kreditwürdig sind. Die Kreditwürdigkeit sinkt dagegen null. Und deswegen ist das nicht unbedingt mehr das vorrangige Thema. Viel interessanter ist es zu wissen, welche Einträge sind denn überhaupt von den Auskunftteilen, insbesondere der Schufa, gespeichert. Und da gibt es neben der allgemeinen oder regulären Schufa-Auskunft, die kostenpflichtig ist, auch eben die Möglichkeit, ich glaube im Beitrag eben ist es auch schon mal erwähnt worden, eine kostenlose Auskunft sich einzuholen, einmal jährlich. Die Schufa ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz dazu verpflichtet, diese den Bürgern zu erteilen. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit, auch in Erfahrung zu bringen, welche Einträge stehen dann überhaupt in der Schufa und was fordern die Gläubiger denn von mir?
Aber Ihre Klienten, die wollen die das wissen?
Natürlich. Also an irgendeinem Punkt ist die Situation gegeben, dass das Beispiel neue Wohnung hatten wir eben schon. Ja, also eine Schufa-Auskunft sich holen zu müssen, dem Vermieter die vorlegen zu müssen. Und wenn diese Auskunft entsprechend negativ ist, wird es natürlich auch nicht mehr so viel mit der neuen Wohnung. Das bedeutet eine ganz erhebliche Einschränkung für die Betroffenen.
Inwiefern? Die können sich nichts mehr leisten, was sie sich gerne leisten wollen würden oder auch richtig Notwendiges nicht mehr leisten?
Die Wohnung als zentrales Thema ist da schon problematisch. Wenn der Vermieter eine Schufa-Selbstauskunft verlangt, dann und die fällt negativ aus, dann wird man gerade in Ballungszentren kaum eine Chance haben, eine Wohnung zu erhalten. Auch die Kreditwürdigkeit ist natürlich herabgesenkt und im einen oder anderen Fall macht es vielleicht Sinn, durchaus auch nochmal über eine Umschuldung nachzudenken, wobei wir tendenziell aus unserer Sicht da nicht zu raten würden.
Was meinen Sie jetzt mit Umschuldung?
Dass man vielleicht mit einem günstigeren Kredit einen weniger günstigen Kredit oder mehrere dann auch ablösen könnte. Ich habe jetzt neulich in einem Fall gesehen, dass tatsächlich ein Angebot von Seiten einer Bank unterbreitet wurde, in dem sie eben keine weiteren Bearbeitungsgebühren verlangte, der Zinssatz gesenkt wurde und die Laufzeit insgesamt dadurch sogar auch etwas kürzer ausfiel. Dann kann man durchaus über eine Umschuldung nachdenken. Ansonsten würde man tendenziell davon ausgehen, dass eine Umschuldung den Schuldner teurer kommt als ein Weiterlaufen der bisherigen Kredite.
Aber dadurch würde nicht automatisch mein Schufa-Eintrag positiver ausfallen, oder?
Der Schufa-Eintrag würde dadurch nicht positiver ausfallen. Es wäre nur ein Kriterium, überhaupt einen Kredit zu erhalten.
Sie und Ihr Team, Sie beraten bis zu 320 Menschen jedes Jahr neu. Sie haben da ja auch Ihre ganz eigenen Statistiken natürlich erstellt. Sie machen das ja selbst schon seit 15 Jahren jetzt beim Sozialdienst katholischer Männer. Gibt es sowas wie einen Durchschnittsklienten, der so zu Ihnen in die Beratung kommt?
Also wir haben über Jahre oder mittlerweile jetzt auch fast schon Jahrzehnte hinweg festgestellt, dass das Alter der durchschnittlichen Klienten oder Schuldner, die den SKM ratsuchend aufsuchen, so etwa bei 40 Jahren liegt. Ich kann vielleicht einfach nur mal ein, zwei Beispiele nennen. Also es gibt nicht selten Alleinerziehende, die mit ein, zwei oder drei Kindern und einem geringen Einkommen häufig ergänzenden Sozialleistungen über die Runden kommen müssen und letztlich über eine ja mehr oder weniger erstmal geringe Verschuldung oder die den Lebensunterhalt bestreiten müssen, notwendige Zahlungen leisten, sei es für die Kinder, Kleidung, sei es der Beitrag zur Klassenfahrt oder Ähnliches. Und meist auch über einen Disporahmen da versuchen, diesen Zahlungen einfach nachkommen zu können und irgendwann in der Situation sind, dass der Disporahmen ausgeschöpft ist und die Banken dann häufig eben auch eine Umschuldung anbieten.
Wenn Sie sagen geringe Verschuldung, was sind das für Summen? Über was sprechen wir hier?
Also ich denke, es fängt sicherlich mit einigen wenigen, manchmal 100 oder einigen wenigen 1000 Euro an. Also die Spirale entwickelt sich allmählich und endet häufig dann auch in einer recht hohen Überschuldungssituation.
Aber bei Ihnen sind Männer wie Frauen?
Das kann man so sagen, ja. Bei Ehepaaren oder in Beziehungen generell sind es sicherlich nicht selten die Frauen, die den Weg auch zur Schuldnerberatung vorrangig erstmal suchen, weil sie diejenigen sind, die im Alltag auch häufig mitbekommen, dass es einfach hinten und vorne nicht mehr reicht. Ansonsten haben wir, wie gesagt, Alleinerziehende, Alleinstehende, und das sind Männer wie Frauen. Das ist
auch alle Einkommensschichten?
Es sind sicherlich tendenziell eher untere Einkommensschichten vertreten, weil ab einem gewissen Einkommen sicherlich Ausgleichsmöglichkeiten einfach da sind. Und man darf, glaube ich, auch nicht vernachlässigen, dass in manchen sozialen Schichten einfach auch so familiäre Ausgleiche möglich sind. Also wenn finanzielle Engpässe entstehen, dass tatsächlich Angehörige irgendwie einspringen und das darüber auch bewältigt werden kann.
Wenn man jetzt... Ja, Christiane, du wolltest einhaken?
Ich wollte nur nachfragen, wie es denn mit Jugendlichen aussieht. Ich habe vor Jahren mal einen Beitrag bei einer Jugendschuldnerberatung gemacht, weil damals die Zahlen gestiegen waren, gerade unter Jugendlichen, dass da auch die Verschuldung gestiegen war. Würden die sich an eine extra Schuldnerberatung wenden, wie es in dem Fall war, wo ich den Beitrag gemacht habe, oder würden die eventuell sogar auch zu Ihnen kommen?
Die könnten sicherlich genauso auch zu uns kommen. Wir würden sie genauso auch beraten. Ich denke schon, dass das auch tatsächlich Überschuldung sozusagen jünger geworden ist, aber auch älter wird. Das sind Phänomene, die zumindest nicht zu verleugnen sind, ja.
Wir spielen das ja gleich nochmal an einem konkreten Fall durch, jetzt nicht mit einem Jugendlichen, aber Sie haben uns einen Fall mitgebracht, das wollten wir gleich nochmal machen. Ich muss aber noch einmal nachhaken, kann man Einkommensschichten dann tatsächlich so platt mit Bildungsschicht gleichschichten und sagen, Leute informieren sich vielleicht auch nicht so? Oder?
Also Bildung schützt sicherlich auch vor Überschuldung, das denke ich, kann man so auch sagen, sodass wir tendenziell sagen können, wir haben Menschen, die durchaus einen hohen Schulabschluss haben, dann aber zum Teil auch keine Berufsausbildung, ein abgebrochenes Studium, wie auch immer, das führt dann zum Teil auch in die Überschuldung. Also wichtig ist eigentlich das Kriterium des Berufsabschlusses stärker denn des Schulabschlusses. Also das kann man so sehen, ja.
Gleich spielen wir einen Fall durch. Markus Kühn ist bei uns zu Besuch, Sozialarbeiter und Schuldnerberater beim Sozialdienst katholischer Männer in Köln. Jetzt haben wir erstmal einen Song, den Sie sich gewünscht haben bei uns, und zwar die Titelmelodie der Serie Hawaii 5-0. Warum haben Sie sich das gewünscht, Herr Kühn?
Das kommt einfach daher, dass mein Sohn in der Big Band spielt, das einer der Titel ist, und die haben heute einen Auftritt und ich wünsche ihnen dabei viel Glück und deswegen das Lied.
In diesem Sinne, für den Sohn von Markus Kühn dieses Lied. John and the Night Riders mit Hawaii 5-0 auf Wunsch unseres Gastes Markus Kühn hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Sie sind seit 15 Jahren Schuldnerberater und man muss natürlich sagen, jeder Fall ist ja irgendwo unterschiedlich wahrscheinlich. Man kann da ja nicht von dem Beispiel sprechen oder so. Trotzdem haben Sie uns netterweise mal einen Beispielfall aus Ihrer Praxis mitgebracht, um einfach mal zu erklären, wie Sie das eben sagten, wie so eine Schuldenspirale oder manche nennen das Schuldenfalle irgendwie entstehen und sich weiterdrehen kann. Wen haben Sie uns da mitgebracht, Mann oder Frau?
Ja, ich habe da eigentlich ein älteres Ehepaar im Kopf und das zeigt, glaube ich, einmal ganz schön, dass tatsächlich Überschuldung auch älter wird.
Ja, wie alt ist alt in Ihrem Fall jetzt so?
In dem Fall, als die beiden in die Beratung kommen, waren sie 59 und 61 Jahre alt, also kurz vorm Übergang in die Rente. Und durchaus auch geprägt von gesundheitlichen Schwierigkeiten. Damit kommen wir nämlich zu einer durchaus nicht in der Altersgruppe nicht zu vernachlässigen Ursache der Überschuldung, nämlich der Krankheit oder der schlechter werdenden Gesundheit. Und es war einfach so, dass der Mann ein festes Einkommen hatte, einen Nebenjob, die Frau zwei Reinigungsjobs ausgeführt hat und diese aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr ausüben konnte.
Also es fielen zwei Nebenjobs plötzlich weg?
Es fielen zwei Einkommen plötzlich weg. Und die beiden sind zuvor hingegangen und haben das elterliche Haus der Ehefrau, das wohl ein ganz altes Haus gewesen ist, haben sie grundlegend renoviert. Und Frau die Jobs verloren hat. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Die konnten ihre Ratenzahlungen leisten. Und plötzlich fiel Einkommen weg. Und so standen sie da mit Gesamtforderungen von über 180.000 Euro.
Die noch ausstanden.
Die noch ausstanden, genau. Natürlich mag man sagen, dass das vielleicht schon knapp geplant war und angesichts der bevorstehenden Rente, das möglicherweise doch etwas risikobehaftet war. Aber dennoch war es zunächst einmal ganz gut durchdacht. Und die Situation war die, dass es Winter war und sie kein Geld mehr hatten, Heizöl zu kaufen. Zuvor so ein bisschen Heizöl gekauft haben, das war in dem kalten Winter, ich glaube im vorletzten war es, dann schnell verbraucht und sie waren einfach nicht mehr in der Lage, neues Heizöl nachzukaufen und saßen buchstäblich im Kalten.
Also in ihrem neu renovierten, frisch renovierten Haus, komplett ohne Heizöl, von einem Gehalt abhängig. Wie viel kam denn da noch rein quasi an Gehalt?
Es war so, dass der Mann ein Einkommen hatte von circa 1600 Euro und noch einen kleinen Zuverdienst von circa 200 Euro. Mhm. Dieser Betrag, der eigentlich für zwei Personen dicke ausreicht, reicht aber nicht mehr aus, um eben die Tilgungsleistung und die Zinsen für das Hausdarlehen zu bezahlen.
Was war das denn so monatlich? Was mussten die da hinlegen?
Monatlichen Rückzahlungsbeträge beliefen sich auf über 1.350 Euro.
Ui, das ist eine Menge.
Das ist eine Menge. Und
dann noch von, was hatten Sie gesagt, 1,8 hatten Sie dann für zwei Personen? Davon
da
dann noch
nicht mehr viel übrig. Nicht? Also da wird ja nicht nur das Heizöl von gezahlt, sondern auch der Strom. Ein Auto haben sie auch gefahren. Sie wohnen auch leider Gottes ziemlich außerhalb, sodass sie tatsächlich in irgendeiner Form auch auf ein Auto angewiesen waren, allein um der Arbeit nachgehen zu können.
Wie lange hatten die denn jetzt schon versucht, damit irgendwie klarzukommen, bevor die bei Ihnen aufgeschlagen sind in der Schuldnerberatung?
Die haben das jahrelang versucht. Die haben es gerade deswegen auch jahrelang versucht, weil es das Elternhaus der Frau war. Und im Verlauf der Beratung zeigte sich auch, dass es unheimlich problematisch war, darüber zu verhandeln. Also ihr Ziel war es letztlich, das Haus zu halten. Und auch wenn die Situation noch nicht abschließend geklärt ist, es liegt jetzt so etwa oder knapp zwei Jahre zurück, dass sie zum ersten Mal in die Beratung kamen, bisher wohnen sie noch in dem Haus und sind auch noch in der Lage, den jetzt aktuellen Tilgungsleistungen nachzukommen.
Da frage ich mich jetzt natürlich und Rachel wahrscheinlich auch, wie sind Sie vorgegangen? Was haben Sie da jetzt gemacht, nachdem Sie das gehört hatten, wie es um dieses Paar steht?
Also es ist sicherlich so, dass im Grunde genommen in der Schuldnerberatung, egal ob tatsächlich jetzt eine Immobilie dran hängt oder auch es um Konsumentenschulden geht, man zunächst mal schauen muss, welche Forderungen bestehen denn überhaupt und in welcher Höhe. Wie sehen die Haushaltseinnahmen und insbesondere wie sehen die Ausgaben des Haushaltes aus und einfach da an der Stelle auch prüfen muss, ob Einsparungen getroffen werden können oder ob möglicherweise auch noch irgendwo Guthaben oder Vermögen da ist, das aufgelöst werden kann und zur Schuldentilgung verwendet werden kann.
Jetzt hört sich das für mich aber so an, als wäre die einzige Ausgabenkürzung, die man da hätte vornehmen können, die gewesen, dass man weniger Kreditraten zahlt, oder?
Richtig. Also insgesamt war es das Ziel, genau auch die Kreditrate zu senken. Die Möglichkeit bestand einfach dadurch, dass beide vor Jahren schon mal bei einer Kreditaufnahme Lebensversicherungen abgeschlossen haben. Und die waren tatsächlich in diesem Fall, das kommt eher seltener vor, auch so werthaltig, dass man damit den Gläubigerbanken entsprechende Vergleiche anbieten konnte. Und die verbleibenden Zahlungen zumindest bis zum Jahr 2013, dann muss neu finanziert werden, in einer Größenordnung sich bewegen, die geleistet werden können. 2013, mit Blick auf das Alter, muss man aber dann auch nochmal sehen, wie hoch ist tatsächlich das Einkommen dann bei Rentenbezug.
War den beiden das unangenehm, zu Ihnen zu kommen?
Ich glaube, das war denen hoch unangenehm, weil die eigentlich aus einem eher ländlichen Umfeld kommen. Hat man hier in Köln eher selten, aber es gibt es hier und da denn doch. Und waren sie, glaube ich, schon sehr froh, dass die Schuldnerberatung weit weg lag und man da möglichst anonym hingehen konnte.
Es ist den Leuten unangenehm, ne? Generell, ja. Schulden zu haben.
Schulden ist schon ein Tabuthema. Es gibt mittlerweile Bereiche, wo es tendenziell etwas enttabuisiert wurde, wo man darüber redet. Aber ich glaube, im Allgemeinen kann man schon noch davon ausgehen, dass Schulden machen schon irgendwie mit Versagen und ähnlichen Attributen verbunden wird.
Würden Sie sagen, teilweise zu Recht, weil Sie sprechen jetzt von einem Paar, das eigentlich ganz gut kalkuliert hat, dann fielen zwei Jobs weg. Aber ich nehme an, es gibt ja auch Leute, die geraten, wie Sie gerade sagten, in Konsumschulden, konsumieren quasi über ihr Vermögen hinaus.
Das ist wohl richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Situation aber schon die, dass einmal die Anreize natürlich sehr hoch sind und wir haben eben gehört, dass Banken natürlich auch versuchen, Kunden zu gewinnen, um und werben letztlich mit einer schnellen Bedürfnisbefriedigung. Jetzt gerade hier zur Fußball-Europameisterschaft kann man überall Fernseher mit 0% Zinsen, aber wahrscheinlich immensen Kosten auf den Darlehen erwerben und dieser Anreiz ist natürlich sehr hoch. Und wenn ich Menschen habe, die ihr Selbstwertgefühl tendenziell eher darüber speisen, dass sie entsprechende Konsumartikel, sei es eben der Flachbildschirm oder sonst was in der Richtung, ihr Selbstwertgefühl darüber speisen, die sind da sehr offen für auch. Und man muss einfach auch sehen, dass an der Stelle einfach die Werbung auch sehr, sehr aggressiv ist.
Hätte es denn irgendeine andere Möglichkeit gegeben, im Fall dieses Paares, außer einfach die Ratenzahlung zu reduzieren? Hätte man was anderes noch machen können?
Ich denke, es hätte keine realistische Möglichkeit gegeben. Wenn nicht tatsächlich noch irgendwo ein wenig Vermögen da gewesen wäre, hätte man konkret ins Auge fassen müssen, das Haus zu verkaufen.
Rachel Gessert aus der Online-Redaktion, auch hier bei mir mit im Studio. Du hast noch nie darüber nachgedacht, um für irgendeine Zwischenfinanzierung mal einen Kredit aufzunehmen?
Ja, also ich habe gerade nochmal in meinem Gedächtnis gestöbert. Also es kann sein, dass ich als Studentin auch mal in den Dispo-Kredit gegangen bin, kurzfristig.
Stimmt, das ist ja quasi
aber,
schon
das ist ja auch so. Aber danach eigentlich nicht. Nein, weil ich gehöre auch zu diesen fast konsum-zurückhaltenden Menschen. Und ich kaufe hauptsächlich Bücher. Und da fallen einfach keine großen Einzelsummen an, ne?
Keine große, teure Anschaffung wie eine Wohnung oder ein Auto mal oder sowas?
Nein, ich habe noch nie ein Auto gehabt und Fahrräder sind ja nicht so teuer. Und gut, jetzt beim Umzug und so, da ist natürlich mal, braucht man ein bisschen mehr Geld, aber das hatte ich immer. Also ich habe so dieses Motto, immer weniger ausgeben, als ich verdiene. Und damit fahre ich ganz gut.
Ist ein Motto, das Markus Kühn wahrscheinlich gefällt, ne?
Ja, das ist sicher nicht schlecht. Also, zumindest würden wir dann Arbeitslose.
Ja, Entschuldigung, ja, das ist ja auch, ja.
Sind denn sonst Konsumschulden Ihr Hauptarbeitsfeld, Herr Kühn?
Grundsätzlich schon, ja. Also davon kann man ausgehen, dass der Großteil unserer Ratsuchenden tatsächlich auch Konsumschulden haben, was ich aber auf der anderen Seite auch nicht verwerflich finde. Also unsere Wirtschaft funktioniert ja auch Konsum und Kredit finanziert.
Also wenn es nur solche wie mich gäbe, dann würde unsere Wirtschaft nicht so brummen, das ist völlig klar. Mm. Also wenn man
ein Auto finanzieren oder ein Haus kaufen, auch das ist ja sehr das hat ja auch eine hohe Anerkennung. Also dafür darf man ja durchaus auch Schulden machen.
Ja, dafür muss man ja auch Schulden machen. Also wenn ich das Haus erst kaufe, wenn ich es bar bezahlen kann, dann brauche ich es wahrscheinlich nicht mehr. Ist schon klar, dass bei bestimmten Ausgaben macht es natürlich auch Sinn, Kredit aufzunehmen, klar. Und sonst eben so im Alltag, denke ich beim Einkaufen. Also ich bin ja Jahrgang 66. Ich erinnere mich also an Zeiten, wo Kreditkarten noch nicht so üblich waren. Da hatte man natürlich einen wesentlich besseren Überblick, ne?
Portemonnaie leer. Wird auch immer wieder empfohlen, genau. Dass man bar zahlen soll.
Und diese Kreditkarten verleiten natürlich bestimmt auch viele Leute dazu, einfach, man hält die Karte hin und solange es noch geht, kann man dann erstmal weiter shoppen, ne?
Haben Sie das bei sich das gemerkt, richtig. Herr Kühn, in den letzten 15 Jahren? Sie arbeiten jetzt 15 Jahre in der Schuldnerberatung. Hat sich das irgendwann mal verstärkt bei Ihnen seit den 90er Jahren?
Die Nutzung von Kreditkarten sicherlich. Also das gab in den 90er Jahren so einen Boom. Wir stellen das jetzt eher fest, dass Kreditkartenzahlungen zurückhaltender verwendet werden. Aber das Prinzip läuft ja mit jeder EC-Karte oder wie auch immer, das ist gar kein Problem und das ist tatsächlich so. Also wenn man das Bargeld in der Hand hat, dann weiß man, wann es ausgegeben ist und kann dann nichts mehr kaufen und wenn man mit einer Karte zahlt, gibt's eigentlich immer wieder nochmal was Neues.
Finden Sie eigentlich immer eine Lösung in der Schuldnerberatung?
Das klingt jetzt vermessen. Also immer eine Lösung sicherlich nicht, aber man kann überschuldeten Menschen sicherlich Mut machen und sagen, es gibt auch bei hohen Schulden und geringem Einkommen immer eine Möglichkeit, die Schulden zu regulieren. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen.
Darüber reden wir gleich, über die ganz hohen Schulden und die ganz großen Ausnahmen, würde ich mal sagen. Markus Kühn ist zu Besuch in der Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen. Er ist Schuldnerberater beim Sozialdienst katholischer Männer in Köln. Und dieses Lied hier von ABBA, Herr Kühn, haben Sie sich natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern gewünscht, oder?
Genau. Hat so ein bisschen sozialkritischen Hintergrund und passt zum Thema.
Wir haben gerade über einen Beispielfall gesprochen, ein älteres Ehepaar, das in die Verschuldung geraten ist. Und Sie haben gesagt, es gibt fast immer eine Lösung. Aber natürlich nicht immer. Was sind denn die besonders haarigen Fälle? Also ab wann würden Sie sagen, ui, da wird's richtig kritisch?
Im Grunde genommen muss ich mir jetzt selbst widersprechen und sagen, im Prinzip gibt es für fast jeden Fall eine Lösung. Es gibt ganz wenige Ausnahmen und zwar dann, wenn extrem hohe Forderungen aus unerlaubter Handlung bestehen. Das wären aber dann
Schaden, was heißt das?
Schaden aus unerlaubter Handlung, sprich Schadenersatzfälle oder Betrugsdelikte, auf denen die Forderungen basieren und das sind natürlich die absoluten Ausnahmen. Also wenn man die normale, in Anführungszeichen, Überschuldung betrachtet, dann gibt es sicherlich für alle Fälle auch eine gute Lösung.
Aber was wäre praktisch die allerletzte Lösung, die in jedem Fall greift? Gibt es so eine?
Die gibt's im Prinzip seit 1999, denn seitdem ist das Verbraucherinsolvenzverfahren in Kraft getreten. Und das Verbraucherinsolvenzverfahren ermöglicht letztlich allen überschuldeten Menschen eine Restschuldbefreiung nach einer Wohlverhaltensperiode, die 6 Jahre dauert.
Eine Wohlverhaltensperiode?
Ja, ist ein sperriges Wort. Viele meinen, auch in der Phase muss man sich dann besonders gut benehmen, aber letztlich geht es eben darum, dass man bestimmten Verpflichtungen nachkommt, die gesetzlich geregelt sind, wenn möglich einer Arbeit nachgeht, beispielsweise ein Erbe zur Hälfte abgibt oder ähnlichen Verpflichtungen nachkommt, Mitwirkungspflichten etc., sodass am Ende dann von gerichtlicher Seite die restlichen Schulden erlassen werden können.
Und das geht in jede Höhe oder gibt es da so einen Grenzwert?
Da gibt's keine Obergrenze, was die Höhe der Schuldung anbetrifft. Es gibt aber auch keine Quote, die besagt, irgendwie so und so viel Euro müssen zumindest gezahlt werden. Selbst die gerichtlichen Kosten lassen sich stunden, sodass auch jemand, der Arbeitslosengeld 2 bezieht und über keinerlei frei verfügbare Einkünfte verfügen kann, eine solche Restschuldbefreiung letztlich erhält.
Das hört sich erstmal fast ein bisschen bequem an, oder? Da kann man ja Schulden machen, Schulden machen, Schulden machen und nachher sage ich, oh, tut mir leid, ich kann nicht mehr zahlen. Und
Sie sind aber auf der anderen Seite dann auch über 6 Jahre lang im Grunde genommen fast ausgeschlossen von sämtlichen Möglichkeiten, irgendwie kreditfinanziert etwas zu unternehmen oder möglicherweise sogar durch negative Schufa-Auskünfte bekommen sie kein Handy oder einen Internetzugang oder wie auch immer, kann alles schwierig werden, weil eben der negative Schufa-Eintrag dies verhindert.
Und ich muss natürlich wahrscheinlich vorher auch all die Sachen, die ich mir so schön gekauft habe, auf Schulden vielleicht wieder abgeben. Wird das noch so gemacht, dass da so ein Fender ankommt und mir jetzt meinen Flachbildschirm wieder aus der Wohnung rausträgt?
Sofa? Der Gerichtsvollzieher kann sicherlich, wenn er einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss von einem Gläubiger erhalten hat oder vom Gericht erhalten hat, durch einen Gläubiger beantragt, dann auch pfänden, aber letztlich natürlich nur die Gegenstände, die dem Schuldner gehören. Wenn das Versandhaus noch einen Eigentumsvorbehalt auf dem Flachbildschirm hat, dann wäre der nicht pfändbar, aber das Versandhaus könnte sich den holen. Das Interesse der Versandhäuser eben aber auch dann Gegenstände wieder zu verwerten sozusagen, ist eher gering. Ich vermute einfach mal, wenn sie so einen Flachbildschirm aus dem Geschäft raustragen, ist er schon nur die Hälfte wert und lässt sich letztlich auch nicht mehr verwerten.
Und im Fernsehen sieht das oft so einfach aus. Also da kommt der Schuldnerberater, macht dann so eine Aufstellung und dann geht er zu den Gläubigern hin und sagt hier, also die Klienten können ohnehin nicht mehr zahlen und die verzichten dann immer bereitwillig auf mindestens die Hälfte des Geldes und hinterher ist dann immer eine Schuld von, ich sage jetzt mal 100.000 Euro, ist dann auf 50.000 Euro zusammengeschrumpft. Ist so eine Darstellung eigentlich realistisch? Also gehen Sie auch so vor?
Wir verhandeln auch mit den Gläubigern, das ist richtig. Wir versuchen natürlich eine Forderungsreduzierung zu erreichen. Wenn ich jetzt mal Ihr Beispiel einfach aufgreife, bedeutet das, dass der Schuldner aber noch 50.000 Euro zur Verfügung haben muss, um diese Vergleiche auch zahlen zu können.
Entweder die muss er dann sofort zahlen?
Oder? Entweder sofort oder in Raten. Also das ist reine Verhandlungssache. Sie merken aber an diesen Beträgen, dass das einfach eher seltener vorkommt, dass also ein Schuldner in der Lage ist, aus dem privaten Umfeld heraus solche Beträge noch aufzubringen. Beratungsrealität ist eher, dass jemand 50 oder 100.000 Euro Schulden hat und dann monatlich vielleicht noch 100 Euro zur Schuldenregulierung anbieten kann. Da können Sie sich vorstellen, dass viele Gläubige auf solche Angebote dann nicht eingehen werden. Wenn er dagegen nur 10.000 Euro Schulden hat und 100 Euro monatlich zahlen kann, und das macht er mal über 6 Jahre, das wäre analog des Insolvenzverfahrens, dann würde er 7.200 Euro zahlen und das wäre ja durchaus ein Betrag, wo die Gläubiger überlegen können, ob sie vielleicht auf das Drittel etwa, was ihnen fehlt, verzichten.
Herr Kühn, wie lange beraten Sie denn eigentlich immer jemanden, der zu Ihnen kommt, so im Regelfall? Wenn man also beim SKM anklopft und sagt, Herr Kühn, ich habe Schulden, bitte helfen Sie mir vom ersten Eintritt bis zum Schuldenfreisein, wie lange sind die Leute bei Ihnen?
Also vom ersten Eintritt bis zum Schuldenfreisein kann durchaus sehr lange dauern. Ich habe eben ja erwähnt, dass das Verbraucherinsolvenzverfahren insgesamt dann über 6 Jahre andauert. Die Betroffenen werden dann nicht die ganze Zeit bei uns in Beratung sein, aber immer wieder vielleicht auch auf unsere Mithilfe angewiesen sein. Ansonsten ist die Beratungsdauer in der Regel so etwas über 1 Jahr, 1 bis 1,5 Jahre. Davon kann man eigentlich ausgehen. Wir müssen ja zunächst auch mal ermitteln, wie hoch sind die Schulden, wer fordert was von dem Schuldner, wie sehen die Einkünfte aus, wie sieht die familiäre Konstellation aus, gibt es Unterhaltsverpflichtungen, gibt es berechtigte, unberechtigte Forderungen und so weiter. Also das ist schon einiges, was da erstmal erfolgt und darüber hinaus wollen wir mit den Ratsuchenden natürlich auch insoweit nachhaltig arbeiten, dass sie sich nicht erneut verschulden. Also in einfach auch Hilfen an die Hand geben, zukünftig schuldenfrei leben zu können.
Über die Schuldenspirale und ein paar Techniken wollten wir später nochmal ganz vertieft sprechen. Vielleicht haben Sie noch ein paar gute Tipps für uns an der Hand, wie man da erst gar nicht reingerät und vor allem, wie man schneller wieder rauskommt. Wie reagieren denn aber die Gläubiger, wenn sie auf die zutreten? Sind die komplett gelassen und sagen, ach, da ist der Markus Kühn wieder und jetzt will er mit mir wieder über neuen Kunden sprechen oder sind die irgendwie abweisend Ihnen gegenüber?
Ich denke, dass auf Gläubigerseite natürlich die Situation letztlich auch klar ist. Wenn deutlich wird, dass jemand hoch überschuldet ist und letztlich aus seinem verfügbaren Einkommen den Zahlungen nicht mehr nachkommen kann, dann sind Gläubiger in der Regel sicherlich auch verhandlungsbereit. Also das heißt, sie würden auf Teile ihrer Forderungen dann auch durchaus verzichten. Das ist die Erfahrung, die wir eigentlich täglich machen.
Und kennen Sie die teilweise schon, weil Sie da regelmäßig sich melden müssen?
Es ist so, dass wir natürlich in der Regel schriftlich miteinander verhandeln und seltener telefonisch oder ganz selten persönlich. Das gibt's heutzutage, darf ich sagen, nicht mehr so häufig. In der Vergangenheit ist man dann schon mal zu der Bank um die Ecke gegangen, aber mittlerweile verhandelt man dann doch tendenziell eher mit Inkassounternehmen oder Rechtsabteilungen, die irgendwo zentral arbeiten.
Und die in der Regel, ehrlich gesagt, ja einen ziemlich schlechten Ruf haben. Deswegen fragte ich gerade so interessiert nach.
Die sicherlich den Schuldnern gegenüber häufig einen hohen Druck aufbauen, mit Haftstrafen oder Gefängnis drohen, mit tatsächlich unberechtigten Kosten, die sie auf die Forderung aufschlagen und von den Schuldnern verlangen kommen. Also das gibt's schon. Das ist durchaus häufig der Fall. Ich mache aber auch die Erfahrung, dass wir als qualifizierte Schuldnerberatungsstelle da einfach bessere Karten haben und den Gläubigern schon sagen können, also die Forderungen, die ihr da aufmacht, die sind so nicht berechtigt und schaut mal, dass er die entsprechend reduziert. Und alle, die nicht ganz schwarze Schafe sind sozusagen, die erkennen das denn eigentlich auch und reagieren entsprechend.
Jetzt haben Sie gerade schon ein Stichwort noch genannt, anerkannte Beratungsstelle. Sie arbeiten jetzt für den Sozialverband, für den SKM, Sozialverband katholischer Männer. Gibt es da auch welche, die nicht anerkannt sind, beziehungsweise von wem sind Sie denn anerkannt?
Also anerkannt sind wir im Rahmen der Insolvenzberatung durch das Land NRW, genau durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Und diese Anerkennung erlaubt es uns, das Scheitern eines außergerichtlichen Einigungsversuches, der im Verbraucherinsolvenzverfahren vorgeschaltet notwendigerweise durchgeführt werden muss, zu bescheinigen. Und wir unterscheiden uns sicherlich von gewerblichen sogenannten Schuldenregulierern, die erstmal Ratenzahlungen von den Schuldnern kassieren, diese Raten irgendwo hinbuchen und als Gegenleistung bestenfalls vielleicht mal eine Gläubigeraufstellung erbringen. Und da kann ich an der Stelle einfach nur vorwarnen, dass niemand Zahlungen leisten soll, ohne dass irgendeine Gegenleistung erbracht wurde.
Gibt es eine Stelle, an der man sich informieren kann, wenn man eine Schuldnerberatung aufsuchen möchte?
Ob sie seriös ist oder nicht, das ist in der Tat schwer zu erkennen. Also ich gehe mal grundsätzlich davon aus, dass eben diese geeigneten Stellen seriös arbeiten, dass Stellen seriös arbeiten, die ja Wohlfahrtsverbänden angehören und dass natürlich in aller Regel auch Rechtsanwälte seriös arbeiten.
Vielen Dank. Markus Kühn, Schuldnerberater, zu Besuch bei DRadio Wissen in der Redaktionskonferenz. Gleich reden wir noch über die Schuldenspirale. Willkommen zu dieser Sendung. Wir haben eine kleine Runde heute. Rachel Gessert ist da aus der Online-Redaktion von DRadio Wissen. Ich bin Marlies Schaum, das haben Sie eben schon mal gehört. Und Markus Kühn ist unser Ehrengast hier heute. Er ist Schuldnerberater. Ja, Sie lachen. Natürlich sind Sie das. Natürlich sind Sie das. Wir haben jetzt schon ziemlich viel darüber gesprochen und das war ja auch eigentlich ganz mutmachend, dass Sie gesagt haben, es findet sich eigentlich immer irgendeine Lösung. Sie ist nicht immer angenehm, aber Sie können eine Lösung finden. Aber wir haben auch ganz oft schon dieses Wortungetüm Schuldenfalle oder Schuldenspirale fallen lassen hier in dieser Sendung heute. Wie kommt denn das eigentlich? Was sind das für Mechanismen, die dazu führen, dass ich nicht einfach nur einmalig Schulden mache, die brav abbezahle, sondern dass ich ganz schnell dabei bin, immer mehr Schulden zu machen?
Es kommt sicherlich nicht selten vor, dass ja zur Deckung des fast schon alltäglichen Bedarfs nicht ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen. Zumindest dann, wenn man hier oder da auch ein klein wenig konsumiert, ja, ich will das gar nicht so herausstreichen, so dass ja eine Situation entsteht, dass das Girokonto so allmählich immer weiter überzogen wird und irgendwann der eingeräumte Dispositionsrahmen überschritten wurde. Die Bank macht dann das freundliche Angebot, das umzuschulden. Das sind dann auch günstigere Zinsen. Es kommen allerdings noch Bearbeitungsgebühren hinzu und dieser Kredit wird dann abgezahlt. Das kostet natürlich auch Geld und die Kosten des Alltags werden auch nicht geringer und der Disporahmen wird erneut in Anspruch genommen. Und so kann sich das immer weiter drehen, bis es dann zu, ja, wir erleben, dass 3-4 Umschuldungen kommt und dann handelt es sich letztendlich schon um ganz enorme Beträge.
Also es muss nicht mal eine große Anschaffung oder eine große Katastrophe dazwischen kommen, dass zum Beispiel mein Herd komplett kaputt geht und der Kühlschrank gleich mit und dann gibt das Auto seinen Geist auf und ich muss plötzlich nochmal so extra Ausgaben leisten. Das muss alles gar nicht passieren und trotzdem dreht sich das so schön langsam weiter?
Genau, das ist nahezu unbemerkt anfangs und das ist, glaube ich, auch das große Risiko für die Betroffenen. Wenn einmalig große Anschaffungen anstehen, dann macht man sich, glaube ich, doch eher Gedanken darüber, wie kann man das finanziell packen, wie kann man das schultern. Und wenn dann Kredit aufgenommen wird, dann versucht man das ja auch einzuschätzen. Wenn Banken gut beraten, werden Banken dann auch versuchen, eben die finanziellen Bedarfe einer Familie oder einer Einzelperson, egal wie auch immer, entsprechend einzuschätzen. Und dann die Kreditratenhöhe entsprechend anzupassen. Es ist aber eben nicht immer so, dass sehr gut da beraten wird. Es gibt auch Banken, die beraten vielleicht nur gut oder weniger gut und sind eher darauf aus, Kredite zu verkaufen. Und dann kommt es einfach dazu, dass die Kreditrate schon zu hoch ist und das monatliche Budget so belastet, dass es zu einer weiteren Überschuldung kommt oder zu einer weiteren zunächst Verschuldung kommt, die dann in eine Überschuldung umschlägt. Wir unterscheiden da zwischen Verschuldung, die durchaus geplant ist, die bewusst so eingegangen wurde, und einer Überschuldungssituation ab dem Zeitpunkt, wo die Situation kippt.
Die Situation kippt in dem Sinne, dass ich gar nicht mehr hinterherkomme mit Zahlen und Bezahlen.
Genau. Die monatlichen Einkünfte reichen dann einfach nicht mehr aus, um den laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Kann man sagen, wie lange es dauert, bis sowas gibt? Haben Sie da Erfahrung?
Das ist sicherlich auch sehr individuell. Das kommt auf die persönliche Lebenssituation an. Es gibt so sicher so klassische Lebenssituationen, die auch Schulden geneigt sind, wenn man das so sagen kann. Zum Beispiel die erste Wohnung, wenn man so biografisch früh anfängt, oder aber auch die Geburt eines Kindes. Also Familienzuwachs auf der einen Seite, womöglich Wegfall eines Einkommens oder Teilen von Einkünften auf der anderen Seite, die dann einfach die einfach dazu führen, dass die Zahlungsverpflichtungen so nicht mehr erfüllt werden können.
Sie hatten ja anfangs gesagt, dass statistisch gesehen bei Ihnen in der SKM Schuldnerberatung die Leute ungefähr 40 Jahre alt sind, wenn die zu Ihnen kommen. Wie viele Jahre haben die dann schon mit Schulden zu kämpfen gehabt?
Das können Sie sich ungefähr dann so auch ausrechnen. Also wenn die irgendwo in ihren 20ern damit begonnen haben, dann kann das durchaus schon mal ein Zeitraum von 10, 15 bis zu 20 Jahren sein. Ja. In denen die Leute auch versucht haben, die Situation selber wieder in den Griff zu bekommen. Also man darf ja nicht vermuten, die haben da nur lustig Schulden gemacht, sondern die sind gewiss nicht untätig gewesen. Die haben eine lange Zeit auch am Rande des Existenzminimums gelebt und vieles versucht, die Schuldensituation zu klären.
Es heißt so oft, der arme Mann kam unverschuldet in die Schulden. So wie Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel, man arbeitet eben, dann nimmt man einen Kredit auf für irgendwas Schönes und dann bekommt man halt auf einmal keinen Job mehr. Dann denkt man ja erstmal, mein Gott, die arme Person, unverschuldet, jetzt nicht mehr fähig, die Raten zu zahlen. Ist man eigentlich nie richtig so mitschuldig? Also müsste man nicht eigentlich sagen, andersrum eher, dass man immer irgendwie mitschuldig ist, weil man sich sehr genau Gedanken darüber machen muss, was man so für Kredite aufnimmt?
Ich finde, die Frage der Schuld ist da ganz, ganz schwierig zu klären. Also ich denke, dass einfach gesellschaftliche Rahmenbedingungen eine große Rolle spielen. Und wenn man natürlich sehr genau aufpasst, dass man immer nur das Geld ausgibt, was man hat, und am besten sogar weniger, als man monatlich an Einkommen hat. Und,
so wie Rachel.
Genau, und das auf eher kostengünstigere Beschäftigung wie den Kauf von Büchern beschränkt, ja. Dann wird man da weniger Probleme bekommen. Das ist wohl richtig. Aber man kann ja nicht jedem Menschen vorschreiben, so zu leben. Ne? Andere Menschen leben anders. Und wie gesagt, es gibt in der Biografie immer wieder auch Situationen, in denen auch der Vorsichtigste vielleicht in eine Situation kommt, Schulden zu machen.
Es fällt Ihnen nicht schwer, die Leute nicht zu verurteilen?
Nee, verurteilen würde ich sagen, kann man sie so nicht, nein.
Da sind Sie sehr neutral. Ja. Haben Sie denn vielleicht ein paar Tipps parat? Also auch die trotzdem, obwohl Rachel nie Schulden macht, auch für Rachel interessant sein würden. Gibt es irgendwann so einen Punkt, wo Sie sagen, so Leute, da müsst ihr echt aufpassen. Sagen wir mal, ihr nehmt einen Kredit auf für ein Auto meinetwegen. Aber hier ist echt so ein Moment, da sollte man aufpassen, dass man nicht tiefer reinrutscht. Gibt es so kleine Tipps, an die man sich halten kann?
Also man sollte, glaube ich, vor Kreditaufnahme sich sehr bewusst sein, wie viel Geld man monatlich braucht, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Man sollte das nicht zu grob einschätzen, sondern wirklich auflisten, was brauche ich, wofür, quartalsmäßige, jährliche Ausgaben auf den Monat umlegen, um da wirklich klar zu haben, wie viel steht mir zur Verfügung, um einen Kredit noch abzuzahlen.
Also ehrlich zu sich selber sein.
Ganz ehrlich zu sich selber zu sein. Und wir machen ja nichts anderes zu Beginn der Schuldnerberatung, weil wir letztlich in der Beratung ja auch wissen müssen, was steht da überhaupt noch zur Verfügung. Und viele Menschen sind einfach überrascht, wie hoch ihr Ausgabenapparat ist. Und sind dann häufig auch sehr bereit, daran etwas zu verändern. Abos zu kürzen, Versicherungen wirklich zu überprüfen, sind sie notwendig, sind sie nicht notwendig. Es gibt viele Versicherungen, die man abschließen kann, wenn man genug Geld hat, aber es gibt, wenn man am Existenzminimum lebt, vielleicht nur ganz wenige Sachen, die sinnvoll sind. Ja, das sollte man sicherlich auch tun, eben wenn man einen Kredit aufnehmen will. Und man sollte letztlich immer auch prüfen, brauche ich die Sache in der Form wirklich?
Die ich mir jetzt kaufen möchte.
Die ich mir jetzt kaufen möchte, kreditfinanziert. Und im Zweifelsfall vielleicht einfach nochmal ein bisschen Abstand nehmen, nochmal, ich sag mal in Anführungszeichen, 2 Schritte zurückgehen oder eine Runde um Block, wie auch immer, ja, um drüber nachzudenken, ob ich das wirklich brauche. Gilt nicht nur für kreditfinanzierten Konsum, sondern auch für
vieles andere im Leben.
Vieles andere, genau.
Also ich fasse zusammen, erstmal ehrlich zu sich selber sein und dann lieber nochmal in Ruhe drüber nachdenken und auf keinen Fall eine überhastete Entscheidung treffen.
Ja.
Sehen Sie, ich kann auch als Schuldnerberater arbeiten.
Die Übersicht nicht verlieren, ne? Ich glaube, wahrscheinlich ist ja weniger das Problem, dass ich mal einen Kredit aufnehme, sondern dass ich wenn es nicht gerade jetzt so ein großer ist wie ein Hauskauf, sondern dass ich häufiger auf Kredit oder auf Pump irgendwas kaufe, ne? Also ich denke jetzt, der eine Fernseher, den ich
der
wird es wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn ich dazu neige, sozusagen meinen Konsum häufiger über Ratenzahlungen oder so zu machen, genau, und dann vielleicht auch die Übersicht verliere, wo habe ich denn jetzt überhaupt noch eine Rate überall laufen, dann summiert sich das wahrscheinlich.
Richtig. Und es macht sich halt nicht nur an einzelnen Gegenständen fest, die gekauft werden, sondern es können, wie Sie sagten, zu Recht eine Vielzahl sein und man verliert den Überblick und es fällt dann einfach auch tatsächlich schwer zu sagen, das ist tatsächlich mein Kostenapparat und ich kann mir eigentlich gar nichts Neues mehr leisten im Moment.
So, die Redaktionskonferenz hier bei D-Radio Wissen heute mit unserem Gast Markus Kühn, Schuldnerberater. Und wir haben jetzt was zu verschenken. Kein Geld, kein Beratungsgespräch, aber immerhin ein T-Shirt, ein D-Radio Wissen T-Shirt. Zumindest für einen von denen, der oder die uns heute die richtige Lösung geschickt hat. Und ab hier übernimmt Rachel.
Genau, es geht natürlich an dieser Stelle wie immer um unser Hörrätsel-Aerobic, das wir täglich spielen und wo es bestimmte Dinge zu erraten gibt. Heute ging es um Musikgruppen und um 5 Musikgruppen und gefragt war nach der Gemeinsamkeit dieser Gruppen. Und wir hören einfach mal rein. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Wir rätseln hier schon ganz eifrig, aber Sie haben es heute auch getan. Rachel, hatten wir viele Einsendungen?
Es hielt sich in Grenzen.
Der gemeinsame Nenner, wollten wir wissen, ne?
Der gemeinsame Nenner, genau, war diesmal, dass es lauter Gruppen waren, die aus Geschwistern bestanden.
Wir hatten Oasis ganz zu Beginn, dann Michael und Janet Jackson. Dann hatten wir die White Stripes, dann die Bee Gees und dann die Corrs aus Irland. Wobei es ja ein bisschen Spekulationen rund um die White Stripes gibt, ne? Da heißt es ja offiziell, die sind verheiratet, sagen die selber. Ach, die wären Bruder und Schwester, aber andere Quellen sagen, die wären verheiratet.
Ah.
Aber ist nicht bestätigt. Von daher lassen wir die mal eben bei den Geschwistern.
Ja. Also wir wollten die Geschwister, nicht die incestuösen Beziehungen erfragen. Ja, und einige Einsendungen haben wir auch richtig. Und da würde ich jetzt unseren Gast bitten, ich klicke mich jetzt durch die richtigen
mit Lösungen. Mit geschlossenen Augen natürlich.
Sie sagen irgendwann einfach Stopp und dann kann ich den glücklichen Gewinner verkünden.
Gut, dann...
Nicht gut.
Spann ich jetzt niemanden auf die lange Folter. Ich sag einfach mal Stopp.
Aha, da sind wir gelandet bei Simone Heckeren. Simone Heckerin aus Aachen hat ein Die Radio Wissen T-Shirt gewonnen.
Welche Größe will sie denn haben? Hoffentlich haben wir die noch. Wir verlosen so viele T-Shirts hier.
Das steht hier nicht, das müssen wir sie noch fragen.
Also Simone, herzlichen Glückwunsch. Markus Kühn war die Glücksfee, unser Gast heute hier in der Sendung, in der Redaktionskonferenz. Schuldnerberater hier in Köln. Vielleicht kann man sich ja ihren Namen dann merken, falls man sich zu viele T-Shirts gekauft hat. Ne? Wir nähern uns so ganz, ganz, ganz langsam dem Ende dieser Sendung. Herr Kühn, gibt's noch irgendwie so einen, ich sag mal, einen Tipp für alle Fälle, einen Satz, den Sie mit uns auf den Weg geben wollen? Irgendwas, was Ihnen wichtig ist, wo Sie sagen, bitte denkt auch daran.
Ja, ich glaube, dass die Menschen in einer Überschuldungssituation einfach jahrelang sehr darunter leiden, über Jahre hinweg sich letztlich verstecken, eine Fassade aufbauen. Ich glaube, dass irgendwo auch sowas wie ein Stück Lebensfreude dazu gehört. Und wenn man das mit erreichen kann, auch mit unserer Beratung, dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen.
Vielen Dank. Markus Kühn, unser Gast heute in der Redaktionskonferenz. Rachel Gessert war auch mit dabei. Jetzt doch mal drüber nachgedacht, eventuell Schulden zu machen, oder bleibst du bei deiner sehr sparsamen Haltung?
Ich bleibe erstmal eisern bei der Sparhaltung.
Sehr gut. Also Rachel wird wahrscheinlich nie ihre Klientin werden, aber ich glaube, das können Sie verschmerzen.
Das kann ich, glaube ich, gut verschmerzen, ja.
Schön, dass Sie heute alle dabei waren. Bei Facebook beziehungsweise bei uns im Netz natürlich auch nochmal nachzuhören, diese Redaktionskonferenz. Schönen Abend wünschen wir noch. Ich bin Marlies Schaum und sage Tschüss.